Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Recycling. Nur kurz zum Gegencheck. Es ist jetzt Montagabend, der erste Montag im Mai, von 20 Uhr und ihr hört Recycling im FSK, entweder über den Livestream fsk-hh.org oder im Radio über die 93.
0,0
0.
im Westen von Hamburg.
Im besten Fall auch. Und wir haben heute Abend Martin Steinhagen zu Besuch, der sein Buch vorstellt, Rechter Terror, der Mord an Walter Lübcke und die Strategie der Gewalt, was korrigiere mich, aber dieser Tage im Rowohlt Verlag erschienen ist. Also darüber freuen wir uns sehr, dass das so kurzfristig auch geklappt hat. Und um einmal sicher zu gehen, dass jetzt hier auch alles funktioniert, einmal kurz der Technikcheck, dass du uns nicht nur sehen kannst, sondern auch hören kannst und auch wir dich gut hören können.
Hallo, viele Grüße nach Hamburg aus Frankfurt. Ich kann euch gut hören.
Das ist schön. Dann würde ich einmal noch die Einleitung zu unserer Sendung vorlesen, wie sie nicht im Transmitter stand, sondern nachträglich hinzugefügt wurde, weil wir zum Redaktionsschluss vom Transmitter noch nicht so weit waren. Nazis bestimmen weiterhin unsere Sendung. Diesmal sprechen wir mit Martin Steinhagen über sein kürzlich erschienenes Buch Rechter Terror, der Mord an Walter Lübcke und die Strategie der Gewalt. Im Klappentext heißt es, der Mord an Walter Lübcke markiert eine weitere Eskalationsstufe des rechten Terrorismus in Deutschland. Er ist weder als Zufall noch als Einzelfall erklärbar, sondern zeigt wie unter einem Brennglas die gegenwärtige Dynamik dieses Terrors. Denn dahinter steht eine Geschichte der Radikalisierung, die sich gut an den Biografien der Mörder von rechts und ihren Taten zeigen lässt. Martin Steinhagen erzählt die Geschichte des Opfers, des Täters, der Tat und beleuchtet das gesellschaftliche Klima, in dem das Attentat möglich wurde. Zugleich legt er Strategie, Taktik und Tradition des Rechtsterrorismus in Deutschland offen und die wachsende, sich wandelnde Bedrohung von rechts. Das erste Buch über den politischen Mord an Walter Lübcke und seine Wurzeln im neuen Rechtsterrorismus. In der Sendung wollen wir aber weniger über den Lübcke-Mord und Ernst sprechen. Dazu gab es bereits eine Sendung von uns mit dem Kollegen Hanning Vogt. Ich glaube, die lief im Februar. Sondern mit dir wollen wir vor allen Dingen auch über die Geschichte des Rechtsterrorismus sprechen und auch maßgeblich über die Bedeutung des Verfassungsschutzes in dieser Geschichte des Rechtsterrorismus, was maßgeblich mit einem Artikel zu tun hat, den du veröffentlicht hast in der Zeit am 24.04., glaube ich, also kürzlich, genau, in dem Auszüge auch aus deinem Buch zu sehen waren. Vielleicht fangen wir damit an, dass du einmal kurz sagst, warum du zu dem Thema gekommen bist und wie dieses Buch zustande gekommen ist.
Herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Freut mich, dass ich bei euch in der Sendung sein kann und um über das Buch zu sprechen. Ich arbeite als freier Journalist in Frankfurt, beschäftige mich jetzt schon seit einigen Jahren mit der extremen Rechten, unter anderem auch zum Beispiel mit dem Thema NSU. Anfangs für die Frankfurter Rundschau, inzwischen arbeite ich frei, viel zusammen mit den Kolleginnen von der Zeit. Zu diesem Thema bin ich gekommen, letztlich am Tag nach der Festnahme von Stefan Ernst, der später ja als Mörder von Walter Lübcke verurteilt wurde. Ich habe dann zunächst mit Kolleginnen von der Zeit zu dem Thema recherchiert, bin viel in Nordhessen unterwegs gewesen, in Kassel und im Umfeld des später Verurteilten. Und habe dann danach mit einem Kollegen und einer Kollegin zusammen zwei Dokumentationen gemacht für ARD und Arte, die sich auch mit dem Thema beschäftigt haben. Und später habe ich den Prozess beobachtet hier in Frankfurt. Und das Buch ist sozusagen der Versuch, diese Geschichte um das Attentat auf Walter Lübcke nochmal einzuordnen, auch in die lange Tradition des rechten Terrors in Deutschland, und da nochmal ein bisschen mehr auszuholen, als es vielleicht möglich ist in der aktuellen Berichterstattung, das nochmal ein bisschen zu beleuchten, in welchem, ja auch welche, was es auch sozusagen zeigt für die Dynamik, die diese Geschichte der Gewalt aktuell hat.
Kannst du vielleicht kurz was dazu sagen, wie du bei dem Buch vorgegangen bist oder wie das Buch sozusagen aufgebaut ist?
Ja, das Buch beginnt mit einer Situation, die im Prozess geschildert wurde, und zwar von dem Sohn von Walter Lübcke. Walter Lübcke hat zwei erwachsene Söhne, der jüngere der beiden hat seinen Vater auffinden müssen in dieser Nacht, in der er erschossen wurde auf der Terrasse. Und er hat diese Situation geschildert im Prozess, als er dort Zeuge war. Und es war für mich einfach eine sehr beeindruckende Aussage, weil es nochmal sehr, sehr deutlich macht. Man spricht ja häufig über diese Tat auch als Attentat, als politische Tat. Aber manchmal droht vielleicht auch aus dem Fokus zu geraten, was das dann tatsächlich ganz konkret bedeutet, wenn so jemand ermordet wird, was das bedeutet für die Angehörigen, für die Freundinnen und Freunde, für die Familie. Und mit dieser Szene beginnt das Buch, wie der Sohn seinen Vater findet und zunächst eben glaubt, dass er vielleicht einen Herzinfarkt hatte oder dass es da einen medizinischen Notfall gibt und wie er auf die Terrasse tritt, auf der er erschossen wurde. Und dann folgt das Buch so ein bisschen den Ermittlungen, die dann in Hessen losgegangen sind, und auch ein bisschen der Frage, wie hat man eigentlich reagiert auf diese Tat? Es gab sehr, sehr früh auch in den Medien, wenn man sich da nochmal dran zurückerinnert, diesen Verdacht, dass es vielleicht einen rechtsterroristischen Hintergrund haben könnte, weil Walter Lübcke ja zu so einem Feindbild geworden war im rechten Milieu, nachdem er 2015 bei einer Bürgerversammlung aufgetreten war. Und dann versuche ich ein bisschen zu beschreiben, wie geht jetzt die Polizei mit dieser Situation um, mit diesem Verdacht, es könnte eine politische Tat sein, aber es gab sehr früh eben auch nochmal eine Person aus dem Umfeld der Familie, die dort geholfen hat, ein Ersthelfer, der den Tatort aufgeräumt hat, in der Annahme, er befinde sich an dem Ort, wo ein medizinischer Notfall stattgefunden hat und nicht an dem Tatort eines Mordes. Und das hat ihn natürlich verdächtig gemacht, und so gab es diese auch konkurrierenden Hypothesen in der Ermittlung am Anfang. Das versuche ich ein bisschen nachzuzeichnen. Und dann macht das Buch eigentlich einen Sprung zurück in die Vergangenheit, um aufzuzeigen, in welcher Tradition des rechten Terrors diese Tat eigentlich steht. Ich springe da ziemlich weit zurück, nämlich in die 50er Jahre, als ausgerechnet in Hessen auch eine Art rechtsterroristische Struktur aufgetaucht ist, die damals so eine Frühform war von diesen späteren Stay-Behind-Organisationen, also die sich vorbereitet hat auf einen möglichen Einmarsch der Sowjetunion. Und von dort aus versuche ich nochmal nachzuzeichnen, natürlich nicht allumfassend, das ist auch ich bin auch kein Historiker, sondern die wichtigsten Stationen des Rechtsterrorismus in Deutschland, also über die verschiedenen Entwicklungsstufen, die es da vielleicht gegeben hat, oder Transformationen der Strategien, die Rechtsterroristen verfolgt haben, oder auch Organisationsformen, die sie sich gegeben haben, also zum Beispiel die Wehrsportgruppen und Ähnliches, bis hin zu dem, was man jetzt als sogenannter führerloser Widerstand bezeichnet und ein anderes. Besonderer Schwerpunkt liegt da auf den 1990er Jahren. Ich glaube, dass Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen, leuchtet das vielleicht ein, weil das ein Jahrzehnt war, in dem rechte Gewalt nochmal massiv zugenommen hat, und in dem auch viele der Personen, mit denen wir es heute zu tun haben, in den militanten Milieus sozialisiert worden sind. Manchmal spricht man von Generation NSU, also Neonazis, die damals teilgenommen haben an dieser enormen Eskalation der Gewalt, vielleicht beispielhaft auch mit Rostock-Lichtenhagen und anderen Pogromen verknüpft, und die dann später wieder aktiv geworden sind, also als sie schon älter waren. So, und eine Person beispielhaft ist da eben Stefan Ernst, der spätere Mörder von Walter Lübcke, dessen Geschichte oder dessen Rolle innerhalb dieses Prozesses ich auch beschreibe. Also in dieser Geschichte des rechten Terrors, weil er eben auch sehr früh mit Taten auffällt, unter anderem in den 1990er Jahren. Später versuche ich nochmal einen anderen Blick auf diese Geschichte zu werfen, weil und begleite weiter Stefan Ernst, begleitet man sozusagen weiter in seinem Weg rein in die militante Neonazi-Szene in den 2000er Jahren, schildere ich das aus dem Blick oder über Akten des Landesamts für Verfassungsschutz Hessen, die mir zugespielt wurden, wo man eben sieht, wie sie damals auf diese Szene blicken und unter anderem auch auf Stefan Ernst selbst. Und der letzte Teil des Buches fokussiert dann nochmal auf die Vorgeschichte der eigentlichen Tat, also des Mordes an Walter Lübcke, indem man dort nochmal, indem ich versuche, da nochmal nachzuzeichnen, in welchem gesellschaftlichen Klima das alles passiert ist und welchen Einfluss auch dieses neue Milieu, was dort entstanden ist, also diese neue rechte Mobilisierung, die sich inzwischen gar nicht mehr so sehr vielleicht auf die Neonazi-Szene fokussiert wie früher, sondern eben ein viel, viel breiteres Milieu anspricht und welchen Beitrag diese neue rechte Welle geleistet hat dafür, dass diese Tat letztlich möglich oder denkbar wurde. Und Walter Lübcke als Person wird ganz am Anfang des Buches auch nochmal vorgestellt. Man kennt ja zwischen diesen einen Satz, den er gesagt hat, aber ich glaube, die wenigsten werden präsent haben, was sein politisches Leben sonst ausgemacht hat. Da habe ich mit Weggefährten gesprochen, aber auch mit politischen Gegnern aus seiner Zeit im Landtag und versuche nochmal ein bisschen zu beschreiben, was ihn eigentlich ausgemacht hat. So, glaube ich, in aller Kürze einen Überblick über das Buch.
Würdest du das Buch auch als Reaktion auf den Strafprozess sehen? Oder häufig ist ja dann doch irgendwie mit so einem Strafprozess so eine Straftat auf eine Art und Weise vorbei oder zumindest juristisch erstmal abgehakt. Und nicht selten passiert es dann, dass die auch aus dem Fokus der Öffentlichkeit so ein bisschen verschwindet oder auf jeden Fall die Sichtweise sich nochmal sehr doll verändert. Und das Ende des Prozesses ist ja jetzt noch kein halbes Jahr her. Würdest du da auch dein Buch sozusagen sehen als eine Reaktion auf dieses Ende des Prozesses?
Das ist eine gute Frage. Als Reaktion glaube ich nicht unbedingt. Der Prozess als Prozess selbst spielt jetzt im Buch eine untergeordnete Rolle, weil ich mich eher dafür entschieden habe, die Geschichte selbst nochmal zu erzählen und auch nochmal da im Detail zu recherchieren und nicht so sehr nachzuzeichnen, was im Gerichtssaal passiert ist. Und klar, das Buch hat natürlich einen anderen Fokus als der Strafprozess, weil dort qua Strafprozessordnung der Fokus schon viel, viel enger ist. Es geht ja letztlich darum, welchen Schuld hatten die Angeklagten, was lässt sich nachweisen, was nicht. Und zum Beispiel diese Tradition des Rechtsterrorismus oder auch die dort vorhandenen Strategien und all das spielt ja im Prozess eigentlich keine Rolle oder nur ganz am Rande. Es war tatsächlich so, dass zum Beispiel im Plädoyer der Bundesanwaltschaft diese Traditionslinie aufgemacht wurde. Also der Bundesanwalt, der dort der Vertreter war, hat den Wortan Walter Lübcke in eine Reihe gestellt mit anderen rechtsterroristischen Taten und hat auch Bezug genommen auf den Mord an Walter Rathenau in der Weimarer Republik. Also er hat tatsächlich diese historische Tradition aufgemacht im Plädoyer, aber im Prozess selbst hat das zum Beispiel keine Rolle gespielt.
Im Prozess selbst hat dann eher die private Biografie vom Täter eine Rolle gespielt, nehme ich an.
Das schon eher, ja.
In dieser, oder sie sozusagen stellvertretend als auch eine Geschichte des Rechtsterrorismus in Deutschland, weil der Täter ja maßgebliche Etappen des Rechtsterrorismus in Deutschland mit begleitet hat, möchte ich meinen.
Ja, so kann man es sagen, genau. Er hat ja tatsächlich, ich weiß nicht, ob das vielleicht den Hörerinnen und Hörern noch präsent ist, aber er hat ja in den 1990er Jahren versucht, da war er noch relativ jung, mit einer selbstgebastelten Rohrbombe einen Anschlag zu begehen auf eine Containerunterkunft für Geflüchtete damals in einem Nachbardorf, wo er gewohnt hat. Er ist groß geworden in so einem im Dorf, nicht weit weg von Wiesbaden, der hessischen Landeshauptstadt, aber so ein bisschen abgelegen im Taunus, das ist ein Mittelgebirge dort. Und da hat er eben versucht, in den Anfang der 1990er so einen Rohrbombenanschlag zu begehen auf eine Unterkunft von Geflüchteten. Das ist zum Glück gescheitert, weil die das bemerkt haben, bevor dieser Sprengsatz explodieren konnte. Und insofern war er genau in dieser Zeit, als das, als Geflüchtete auch nochmal massiv in den Fokus geraten sind von rechter Gewalt bundesweit, daran beteiligt, genau.
Das heißt, du hattest ja von den Stationen des Rechtsextremismus gesprochen, eine Veränderung der Strategie, das dann auch durchaus ernst dafür irgendwie exemplarisch ist, dass er dann auch sein Handeln auch dementsprechend verändert hat. So ein bisschen all wie der neue Trend, in Anführungsstrichen, rechten Terrorismus ist. Oder, also ich meine, von Rohrbombe zu jemand erschossen, ohne Bekennerbrief, oder das sind ja quasi auch, glaube ich, so Momente, ohne vermeintliche große Involviertheit in größere Nazi-Strukturen, wobei das natürlich also auch Spekulation ist von mir, aber würdest du das dann aussagen, dass er quasi diese Station auch mitgemacht hat?
Ich glaube, es lässt sich zumindest an ihm zeigen, wie sich das verändert, ja, das glaube ich schon. Es ist natürlich immer die Frage, wie sehr das dann bei den einzelnen Individuen, welche Gründe das dann immer ganz genau hat, ob das dann, ob man nicht manchmal den Fehler begeht, wenn man über diese Strategiediskussion oder diese Terrorkonzepte in der Neonazi-Szene spricht, die ja dann häufig ja auch in solchen Strategiepapieren oder niedergelegt werden, ob man da vielleicht manchmal diese Bedeutung von diesen, sag ich mal, theoretischen Diskussionen überschätzt, auch für die Täterinnen und Täter. Aber ich glaube, dass es schon so ein Nachvollziehen gibt, wenn man sich in dieser Szene bewegt, dass dort bestimmte Konzepte natürlich auch rein diffundieren und dass es dann nicht heißt, dass jeder Täter sich vorher im Detail das theoretisch überlegt hat, sondern dass das auch also als naheliegende Handlungsoption gilt, weil rechte Gewalt oder rechter Terror ja auch immer mit darauf zielt, andere anzustiften, also ja auch immer einen Fanal setzen will, also immer auch Nachahmer schaffen möchte. Und das ist vielleicht ja heute nochmal virulenter, als es früher war, wenn man jetzt nochmal an die Taten denkt von Christchurch oder auch von Halle, wo die Täter ja diesen Livestream gesendet haben, ganz klar mit dem Ziel, dass andere das weiterverbreiten und auch selbst ähnliche Taten begehen. Insofern würde ich schon sagen, dass man auch an der Figur Stefan Ernst solche Veränderungen nachvollziehen kann. Und in jedem Fall, ja.
Vielleicht können wir einmal kurz abstecken, Geschichte des Rechtsterrorismus in Deutschland, was bedeutet das? Wo fängt das an? Wir reden von sozusagen Deutschland nach 1945.
Genau. Das ist, glaube ich, erstmal natürlich eine Grenzsetzung, die man ziehen kann. Ich glaube, wenn man da eine tatsächliche Geschichte des Rechtsterrorismus schreiben würde, wenn das Historikerinnen und Historiker dann angehen, dass das natürlich früher anfängt, dass man das schon auch vor der Weimarer Republik während der Weimarer Zeit natürlich rechtsterroristische Taten gegeben hat und auch Attentate auch auf Politiker, dass das natürlich dazu zählt. Ich versuche im Buch, einen Startpunkt zu setzen bei dem Werwolf-Mythos, der in den letzten Monaten des nationalsozialistischen Staates entstanden ist. Also diese Vorstellung, dass man letztlich den Partisanenkrieg sozusagen mit umgekehrten Mitteln führt. Also die Aufforderung zunächst an Teile der Wehrmacht oder der SS solche Gruppen zu bilden, die sich hinter von feindlichen Truppen überrollen lassen und dann aus dem Untergrund heraus Sabotageakte durchführen, Anschläge durchführen und ähnliches. Da ist so eine Fibel erschienen, also nannte sich selber Fibel, so eine Art Anleitung dafür. Das ist eigentlich, wenn man sich das mal anguckt, so ein bisschen, hat es auch so ein bisschen was Lächerliches. Das sind dann so, sieht aus, so eine Mischung aus Handbuch für Pfadfinder mit militärischen Tricks, die aber alle so ein bisschen lapidar daherkommen, auch mit Zeichnungen und Ähnlichem. Aber das ist ein Buch, was bis heute in der Neonazi-Szene kursiert, inzwischen natürlich nicht mehr unbedingt als gedrucktes Exemplar, sondern als PDF und transportiert eben diesen Mythos vom Einzelkämpfer oder von der verschworenen Gruppe, die gegen eine übermächtige Besatzungsmacht das deutsche Volk verteidigt, sozusagen. Und ich glaube, diese Grundidee oder diesen Mythos, dieses, was ja auch viel mit Männlichkeitsbildern zu tun hat, diese Figur des Werwolfs, das ist eben was Rechtsterroristen oder der rechten Terror lange geprägt hat oder bis heute prägt. Ein Beispiel wäre jetzt auch, wenn man wieder auf Stefan Ernst zurückkommen wollen würde, dass auch seinem Computer, auch das beschreibe ich im Buch, so eine Art Kurzgeschichte, möchte man es vielleicht nicht nennen, aber so eine Art Fanfiction-artiges Werwolf-Geschichte gefunden wurde, wo man eben sieht, wie sehr diese Figur des Werwolfs offenbar Leute beschäftigt, auch noch so viele Jahre, nachdem dieses Konzept im NS sozusagen propagiert worden ist. Von daher könnte man, wenn man möchte, das als Startpunkt nehmen, um diese lange Geschichte zu erzählen. Und man sieht eben, dass diese Bilder, insbesondere vom Einzelkämpfer, von dem Mann, der sein Volk verteidigt, dass diese Erzählung sich durchzieht in den unterschiedlichsten Konzepten, ich denke, bis heute. Und das ist sicherlich auch kein Zufall. Es gibt natürlich auch Täterinnen in der Geschichte des Rechtsterrorismus, die man auch nicht übersehen sollte, aber es ist sicherlich kein Zufall, dass die Mehrzahl der Täter männlich sind und dass es viel auch mit dieser Form von Männlichkeit und Männlichkeitsbildern zu tun hat.
In deinem Buch teilst du die Geschichte so ein bisschen in so Einzelkapitel auf, beziehungsweise du nimmst dir sozusagen so Schlaglichter aus, an denen du ein bisschen klar machst, dass sich grundlegende Sachen vielleicht in der Strategie und in der Organisationsform von rechtsextremistischen Terroranschlägen sich was verändert. Vielleicht können wir da irgendwie kurz einen Blick drauf werfen, was es da sozusagen gegeben hat und wie sich das im Laufe der Zeit auch gewandelt hat und womit diese Wandlung vielleicht auch was zu tun hatten.
Ich versuche das ja in dem Buch genau ein bisschen auch anhand der Jahrzehnte zu erzählen, was sich da verändert. Und ich glaube, ein wichtiger Schritt, den man beschreiben kann, ist die NPD, die in den 60ern entstanden ist und die zunächst tatsächlich gar nicht so einen Starterfolg erstmal hatte und dann aber letztlich parlamentarisch nicht so erfolgreich war, wie man sich das erhofft hatte bei den Nazis. Und eine erste Reaktion von auf dieses Scheitern war eben, dass Rechtsterroristen begonnen haben, nochmal Strukturen jenseits der Partei zu etablieren oder noch verstärkt haben, Strukturen jenseits der Partei zu etablieren, weil man eben gesagt hat, der Weg über die Parlamente ist gescheitert. Das ist auch so ein durchgehendes Narrativ bei Rechtsterroristen immer mal wieder. Das sieht man zum Beispiel später auch bei Manfred Röder, der sich später in Hessen niedergelassen hat, aber der ja in Hamburg vielleicht auch bekannt ist wegen des Anschlags in den 80er Jahren von den deutschen Aktionsgruppen, bei denen zwei Geflüchtete aus Vietnam gestorben sind. Später gibt es dann nochmal, so in den 70er Jahren entstehen auch vermehrt solche Wehrsportgruppen, die sich häufig auch wieder auf diesen Werwolf-Mythos beziehen und von der Art und Weise eher ja so eine Art militärische Guerilla-Organisation sozusagen sein wollen. Die wenigsten sind dazu, glaube ich, in der Lage gewesen, tatsächlich sowas auf die Beine zu stellen. Aber was man natürlich nicht unterschätzen darf, ist dass es vielleicht gar nicht immer darauf ankommt, ob die jetzt tatsächlich in der Lage gewesen wären, einen Guerillakampf gegen die deutsche Regierung zu führen, was sich vielleicht da manche erträumt haben. Aber dass es dann natürlich passiert, dass Leute in Kontakt mit Waffen kommen, dass Leute auch in gewisser Weise den Umgang damit lernen und das halt auch sehen wir ja dann, wenn wir da die Geschichte zurückblicken, immer wieder dazu gekommen ist, dass Einzelne aus diesen Gruppierungen oder auch in kleineren Zellen dann tatsächlich auch schon schwere Taten begangen haben. Es gibt dann vielleicht nochmal so einen entscheidenden Wandel im Bereich Rechtsterrorismus. Das wird häufig in Verbindung gebracht mit diesem Konzept des führerlosen Widerstands, Leaderless Resistance. Und auch da könnte man sagen, ist die Frage, wie neu es tatsächlich ist, weil auch ja dieses Werwolf-Konzept ja schon ein bisschen auf diese Idee der kleinen Zelle mehr oder weniger setzt, aber da noch viel hierarchischer gedacht ist. Und diese Idee des führerlosen Widerstands, des Leaderless Resistance, stammt aus den USA, ist dort verbunden mit einem Texaner, der früher dort im Ku Klux Klan aktiv war und Louis Beam heißt. Er hat das Konzept populär gemacht in der Szene mit einer Art theoretischem Aufsatz. Und die Idee hinter seinem Konzept ist, dass es auch eine Konsequenz ist aus den Erfahrungen mit dem Staatsapparat oder mit der Repression, die Rechtsextreme erfahren haben. Er sagt, es ist jetzt nötig, dass wir andere Formen der Organisationen schaffen, die weniger hierarchisch sind, nicht so pyramidenförmig, wo einer an der Spitze steht und die Befehle erteilt, weil man diese Organisation eben viel leichter unterwandern kann, weil man viel leichter sie zerschlagen kann. Deswegen brauchen wir sogenannte so Nicht-Organisationen, nennt er das jetzt aus dem Kopf zitiert. Und er empfiehlt eben, dass man sich in kleine Zellen zusammenschließt, die kein zentrales Kommando haben, keine Befehlskette, die vielleicht die voneinander unabhängig sind, oder auch, dass man auch als Alleintäter handelt. Und aus Sicht der Rechtsterroristen liegt, glaube ich, sozusagen der strategische Vorteil auf der Hand. Zum einen ist das logistisch viel, viel einfacher. Man muss jetzt keine komplexe Organisation leiten. Man muss nicht mit vielen Leuten Absprachen treffen oder viele Leute finden, die die Befehle eines Führers sozusagen verwirklichen. Man kann viel schneller handeln. Man muss nicht warten, bis der Befehl von oben kommt, sondern man kann sozusagen von einem Tag auf den nächsten entscheiden, heute ist es soweit. Und tatsächlich sind solche Formen des Terrorismus ja auch aus Sicht von Sicherheitsbehörden viel, viel schwieriger vorherzusehen. Wenn sich nur zum Beispiel ein Alleintäter auf eine Tat vorbereitet, hat man natürlich eine geringere Chance, dass es jemand mitbekommt, als wenn das eine große Organisation wäre. Genau das machen sie sich da eben zu eigen. Das ist sozusagen diese Idee des führerlosen Widerstands, die dann zunehmend an Bedeutung gewinnt, auch in der militanten Neonazi-Szene diskutiert wird, in Fanzines, die es dann damals so gibt in den 90er Jahren, oder auch Niederschlag findet in, wie man sagen, Belletristik, also in Romane und Ähnliches, die in der Szene kursieren. Und wir hatten es ja vorhin schon kurz, ist natürlich immer die Frage, haben jetzt lesen tatsächlich irgendwie Neonazitäter dann diese theoretischen Pamphlete, vermutlich nicht so viele, aber diese Idee, die dahinter steckt, die wird ja auch zum Beispiel in Rechtsrock-Songs transportiert oder in solchen eher unterhaltenden Büchern, die es dazu gibt, die das aufgreifen, und so diffundiert das auf jeden Fall als Konzept in die Szene rein und ist, glaube ich, den meisten ein Begriff, auch wenn sie es vielleicht gar nicht theoretisch unbedingt herleiten können, wie das entstanden ist.
Das fand ich jetzt ziemlich interessant, weil auch quasi mit dem Bezug auf NPD und dann quasi überlegt, okay, parlamentarisch gescheitert und jetzt brauchen wir eine neue Strategie und was das für jetzt auch ein bisschen heißt, weil mir kommt das so ein bisschen dann noch so vor, dass die AfD, also quasi das Nebeneinander von AfD und quasi mehr oder weniger vereinzelten, organisierteren Nazis ja quasi eigentlich das so eine wirklich jetzt eine parlamentarische Option von einer Art Nazi-Partei gibt wie die AfD, das, was die NPD eben ja nie geschafft hat. Oder nur eine ganz kurze Zeit, genauso wie die Republikaner, also 10 Jahre oder so. Aber die AfD ja quasi wahrscheinlich jetzt in jedem Landtagsparlament ist und sehr viel größer ist. Was, finde ich, auch so ein bisschen darauf verweist, so eine Zuspitzung auch quasi von neonazistischer Politik, die sich dann quasi unterschiedlich ausdrückt. Einerseits im Parlament mit Anfragen natürlich, aber auch andererseits eben in diesen neuen Konjunkturen von Angriffen auf Flüchtlingsunterkünfte, die ja durchaus weitergehen und nicht einfach weg sind, nur weil nicht mehr darüber berichtet wird, aber auch eben in diesen Widerstarken von so Morden. In Halle hattest du ja gesagt, wie die alle heißen, das sind schon mittlerweile so viele in den letzten Jahren passiert. Genau, wo man irgendwie, finde ich, sieht, dass es so ein krasses Nebeneinander von den ganzen Strategien gibt, die sich gerade irgendwie alle zu bewähren scheinen. Und dass ja auch irgendwie die gesellschaftliche Situation, das hattest du ja auch angesprochen, dieses Klima eben hergibt, dass es so alles nebeneinander laufen kann. Also vermeintliche Demokraten wählen halt und sind eher in den Parlamenten und die anderen, die Nazi-Schlägertrupps, die sind dann trotzdem in der Veranstaltung, die treffen sich ja trotzdem dann auch, überschneiden sich. Und das ist ja, das beste Beispiel sind ja auch dann so AfD, Landtagsfraktion oder so in Thüringen, Sachsen-Anhalt oder so, da findet man ja alle möglichen Überschneidungen, die jetzt ja genau Konjunktur haben, auch von so einer neuen, neuen Stärke oder so ja auch drauf verweisen.
Ja, ich glaube, da beschreibst du tatsächlich das Szenario, das ich glaube sehr groß, sehr viele Gefahren birgt. Zum einen haben wir es damit zu tun mit einer mit einem Milieu, das letztlich jetzt viel, viel größer geworden ist, als die militante Neonazi-Szene jemals war und in der sich auch Leute wiederfinden, die sich selbst als bürgerlich beschreiben und wo die Grenzen zunehmend fließen werden. Also es gibt ja auch aus der sogenannten neuen Rechten selbst manche, die das Wort Mosaikrechte versuchen in Umlauf zu bringen, also auch ein Begriff, der ja eigentlich aus linken Bewegungen herkam. Also diese Vorstellung, dass man vielleicht in unterschiedlichen Nuancen andere Ansichten hat, aber dass man erstmal so gemeinsam als große Armada sozusagen nebeneinander hersegelt in die gleiche Richtung und dass da die Grenzen zunehmend fließender werden. Das ermöglicht ja dann solche Allianzen, die dann da entstehen, wo dann, wie man es vielleicht auch bei Pegida nochmal gesehen hat, wo sich dann auch Leute gemeinsam auf die Straße gehen, die vielleicht sonst gar nicht besonders viel miteinander zu tun gehabt hätten oder wie wir es jetzt auch bei den Corona-Protesten nochmal beobachten können. Und ich glaube, das birgt schon eine große Gefahr, weil es eben für Leute, die daran teilnehmen und wie zum Beispiel Stefan Ernst selbst, ja auch so eine Geschichte aus der militanten Neonazi-Szene mitbringen, auf die ja offenbar den Eindruck, bei denen offenbar den Eindruck erweckt, jetzt geht's los, jetzt wir werden immer mehr, hat er mal in einer Nachricht geschrieben, das findet sich auch im Buch wieder. Das war sozusagen der Eindruck, den er 2015 hatte, als das ja so einen ersten Höhepunkt erlebt hat, diese neuen Koalitionen, die da entstanden sind, mit der AfD als erfolgreiche Partei in den Parlamenten und mit Leuten, die aus der klassischen Neonazi-Szene kamen, gemeinsam mit Leuten, die ja tatsächlich nicht mit diesem Milieu eigentlich gar nichts zu tun hatten, sondern jetzt im Zuge dieses damals ja besonders auf das Thema Geflüchtete fokussierten Diskurses auf die Straße gegangen sind. Und ich glaube, das ist ein großes Risiko, dass dort so eine Szene entsteht, die zum einen sehr, sehr unübersichtlich ist, weil es gar nicht mehr unbedingt so klassische Mitgliedschaften braucht, sondern man geht eben zu der Demonstration, man liked bestimmte Sachen auf Facebook, inzwischen verlagert sich ja vieles danach auf Telegram. Und dass es eben so ein breites Milieu anspricht. Und auch da, denke ich, ist der Mörder von Walter Lübcke traurigerweise ein gutes Beispiel. Wie gesagt, er kommt aus der klassischen Neonazi-Szene. Es gab so eine Phase, wo er da nicht mehr so aufgetaucht ist. Und dann eben 2015, als diese Debatte wieder hochgekocht ist, das ganze Thema Migration so viel geprägt hat in der Öffentlichkeit, wird er auf einmal sozusagen wieder aktiv, wenn man es so beschreiben will. Und das Milieu, das er jetzt aber als sein politisches Zuhause begreift, ist genau das. Also er geht zu AfD-Stammtischen in Kassel, so wie andere andere ehemalige Kameraden aus der Neonazi-Szene, die da auftauchen. Er hilft beim Plakatieren. Und wir haben im Prozess auch zum Beispiel Arbeitskollegen erlebt, die beschrieben haben, wie man sich da in der Pause unterhalten hat. Das sind auf einmal dann Ansichten, die dann da geteilt werden. Und das ist, glaube ich, das, was eben auch bei vielen damals so eine große Euphorie ausgelöst hat aus der extremen Rechten, dass sie das Gefühl hatten, das sind ja im Grunde unsere Slogans und auf einmal ist es sozusagen normal, dass man so redet, auf einmal ist es irgendwie überall akzeptiert und die AfD fährt sogar enorme Wahlsiege ein, bei einigen Landtagswahlen zumindest. Ich glaube, das ist eine Riesengefahr, aber gleichzeitig, wenn man auf das Beispiel NPD nochmal zurückguckt, kann man sich natürlich auch fragen, was passiert jetzt eigentlich, wenn jetzt die AfD zum entweder irgendwann wieder scheitert, weil ihre Konjunktur einbricht, das ist ja auch denkbar. Und was passiert dann mit den Leuten, die jetzt gedacht haben, das ist jetzt sozusagen unsere Chance, das Land zu verändern? Höcke hat ja selbst mal sozusagen diese Drohung ausgesprochen, die AfD sei die letzte evolutionäre Chance für unser Vaterland, in seinen Worten. Also was passiert mit den Leuten, die das glauben, dass die AfD jetzt das Land umkrempelt, weil von einer Regierungsbeteiligung sind sie jetzt erstmal relativ weit entfernt. Was passiert mit den Leuten, die das hoffen und dann sehen, tatsächlich tut sich nichts? Das ist natürlich eine Frage, die man sich stellen kann, wenn man nochmal in diese Geschichte des Rechtsterrorismus zurückguckt, dann droht da auf jeden Fall, dass dann Leute wieder denken, jetzt müssen wir es auf andere Weise eben durchsetzen.
Aber gab es so eine Phase der Radikalisierung, als sozusagen das NPD-Verbot im Raum stand?
Ich glaube, dass das NPD-Verbot da vielleicht, das ist eine gute Frage, jetzt aus dem Kopf würde ich sagen, dass das NPD-Verbot da vielleicht gar nicht so eine große Rolle gespielt hat für die Szene, weil da nicht so wahnsinnig viel auf dem Spiel stand. Ich meinte eher die Phase, als die NPD anfangs Erfolge hatte, als sie noch neu gegründet war, Und dann ist sie bei der Bundestagswahl gerade so an der 5%-Hürde gescheitert. Und damals gab es sozusagen aus der NPD heraus viele, die dann gesagt haben, okay, jetzt gehen wir sozusagen in den Untergrund oder jetzt arbeiten wir stärker mit noch stärker mit rechtsterroristischen Methoden. Das war das Beispiel, an das ich anknüpfen wollte, dass man ja, wenn es so einen Moment gibt, wo eine Bewegung eben denkt, jetzt ändert sich alles, so wie es vielleicht viele gedacht haben, diesen Auftrieb der AfD und das Entstehen dieses ganzen Milieus so begriffen haben, wenn die Situation kommt, dass man dann feststellt, tatsächlich passiert jetzt gar nicht so viel, könnte das natürlich bei einigen auslösen, dass man sagt, wir müssen unsere Strategie ändern.
Ich meine, was da vielleicht als Beispiel oder was das als Beispiel vielleicht stützen würde, wäre ja sozusagen eigentlich die Geschichte des Rechtsterrorismus der 90er Jahre oder wie er sozusagen aus den 90er Jahren dann erwachsen ist, als viele Neugründungen von Organisationen dann verboten worden sind und dadurch sich sozusagen das gesamte Konzept der Szene umgekrempelt hat auf diese freien Kameradschaften und das maßgeblich dazu geführt hat, dass der NSU entstanden ist, was dann zu dem Bekannten geführt hat.
Ja.
Da lässt sich das ja dann vielleicht ganz gut sehen, was quasi passiert. Oder wie vielleicht auch auf staatliche Repression vielleicht reagiert wird, was nochmal was anderes ist als ausbleibende Wahlerfolge.
Ja.
Ja, nicht. Ich hoffe auch, dass die AfD schnell verschwindet, aber ich bin da, glaube ich, noch nicht so. Meine Prognose ist im Moment eher, dass sich eine Enttabuisierung dieser Partei einstellt. Einerseits dadurch, dass, wenn man von der AfD spricht, gar nicht mehr unbedingt sagen muss, es ist eine rechtspopulistische Partei. Das kommt immer so drauf an, finde ich, ob die Tagesschau oder so Deutschlandfunk das mal sagt oder mal nicht. Und es zeigen sich an ganz vielen, also gerade in kommunaler und auf Landtagsebene schon so Formen, da wir stimmen ja zusammen über einen Antrag ab, also auch man lernt sich halt jetzt erstmal kennen und vielleicht ist man dann gar nicht mehr so schlimm. Und ich glaube, dass dann auch wirklich diese Konflikte, die man jetzt in Sachsen-Anhalt oder in Thüringen sieht, auch innerhalb quasi von den anderen Parteien mit der AfD, das noch gar nicht so richtig entschieden ist. Und dass es ja eigentlich zu hoffen wäre, dass diese weitere, wir machen niemals was mit der AfD, auch so stabil bleibt. Und ja, also in Thüringen ging das ja gerade nochmal gut. Quasi, aber trotzdem musste Kam Karrenbauer dann zurücktreten. Also sie ist irgendwie dann auch gescheitert dabei. Und das neueste Beispiel ist jetzt, Friedrich Merz ist der große Wirtschafts- und Finanzexperte vom Team Laschet und der ja auch durchaus ein entspannteres Verhältnis zur AfD hat oder zuzutrauen wäre. Und die werden jetzt nicht in der Regierung oder so schnell landen, auch wenn sie die zweitstärkste Partei in Sachsen-Anhalt durchaus werden können oder in Thüringen ja auch, soweit es da aussieht. Aber sowas wie eine Minderheitsregierung, die dann toleriert wird auf einmal von der AfD oder so, sowas, glaube ich, wären dann die nächsten Schritte der Enttabuisierung. Und wir machen deswegen auch diese Sendung, damit das da unseren Beitrag, dass damit bitte nicht zukommt. Aber gut.
Ja, das war jetzt auch gar nicht im Sinne einer Prognose gemeint. Ich meinte nur, das wäre eine Dynamik, die man vielleicht im Blick behalten sollte, wenn es so kommt. Aber ich würde jetzt auch keine Prognose wagen, ob das tatsächlich das Wahrscheinlichste ist, dass die AfD sozusagen in ihrem Lauf in Anführungszeichen ins Stocken gerät. Ich glaube, das wird sich jetzt tatsächlich erst zeigen. Und ich finde es interessant, dass du das nochmal angesprochen hast mit der Frage, wie gehen die anderen Parteien damit um? Und auch mit Annegret Kramp-Karrenbauer, die hatte ja nach dem Mord an Walter Lübcke die Abgrenzung von der AfD, als damals war sie noch Parteivorsitzende, auch mit dieser Tat begründet. Sie hat damals, ich meine, das war bei Anne Will in der Sendung, gesagt, wer da irgendwie jetzt sinngemäß zitiert, wer in der Union darüber nachdenkt, ob wir mit dieser Partei zusammenarbeiten sollen, der soll die Augen schließen und an Walter Lübcke denken und der würde, dann würde man wissen, dass man das als Christdemokrat nicht machen kann. Und das wird natürlich sicherlich mit die entscheidende Frage sein, wie dieses Diktum von Annegret Kramp-Karrenbauer, ob das in der Union überall Bestand hat, auf allen Ebenen. Ich erinnere mich, als Laschet seine Vorstellungsrede hatte, als er kandidiert hat für den Vorsitz und seine Bewerbungsrede gehalten hat, sozusagen, dass er auch Walter Lübcke thematisiert hat in seiner Rede. Bei den anderen war es nicht so aus dem Kopf, aber dass er auch jetzt nochmal zuletzt ja diese Abgrenzung zur AfD sehr stark gemacht hat, aber es wird sich sicherlich zeigen müssen, wie das dann tatsächlich gehandhabt wird, auch eben auf kommunaler Ebene und gerade auch in den Landtagen im Osten, ja.
Na, vielleicht nochmal jetzt ein Switch, dass wir nochmal zum Verfassungsschutz kommen. Das war ja quasi eine Sache, die wir besonders toll an deinem Buch fanden und noch besonders interessante diskussionsfähig. Genau, du hast ja noch am Anfang so ein bisschen gesagt, du hattest ja quasi bestimmte Akten und damit konntest du quasi nochmal einen genaueren Blick darauf werfen, wie eigentlich der VS auf Ernst geguckt hat. Und ich glaube, da können wir jetzt ein bisschen weitermachen, dass wir nochmal ein bisschen die Verstrickungen dahingehend aufrollen. Deswegen, vielleicht magst du erstmal so ganz allgemein so ein bisschen sagen, was eigentlich diese Akteneinsicht besonders quasi hervorgebracht hat und was auch besonders interessant ist eben auf den Fall Ernst oder auch besonders auf so den Blick auf Rechtsterrorismus.
Also man sieht, dass ganz kurz vielleicht Stefan Ernst geht in Haft Ende der 90er und Mitte der 90er für unter anderem diese Tat, über die wir vorhin gesprochen haben, diesen versuchten Robbenanschlag. Anfang der 2000er kommt er wieder frei und schließt sich dann zunächst der NPD an, taucht bei so Stammtischen auf, die es da in Kassel gibt. Da war er zuletzt inhaftiert gewesen. Und das ist so der Moment, wo er beim Landesamt für Verfassungsschutz in Hessen erst nochmal so richtig aufploppt, weil damals die NPD, das wissen wir auch seit dem gescheiterten NPD-Verbotsverfahren insbesondere, ja sehr unterwandert war von V-Leuten, also von letztlich Neonazis, die dem Verfassungsschutz da Informationen geliefert haben, wie auch immer zutreffend die dann gewesen sind. Und so bekommen sie eben mit, ah, okay, da taucht jemand auf, den kennen wir noch nicht so richtig. Und der ist jetzt bei den NPD-Stammtischen. Wer ist das eigentlich? Und man sieht, dass sie da eben offenbar in der Lage waren, relativ viel mitzubekommen, was an diesen NPD-Stammtischen diskutiert wird. Und man sieht auch, dass in den 2000ern dann eben, wir hatten es vorhin angesprochen, diese neuen Organisationsformen, die schon aus den 90ern kommen, wie freie Kameradschaften und auch die sogenannte Anti-Antifa-Arbeit, da aufploppt, wenn die Leute aus diesem Milieu da bei der NPD auftauchen. Und zumindest, wenn man diese Akte über Stefan Ernst zugrunde legt, merkt man auch, dass sobald es in dieses Milieu reingeht, dort weniger zu finden ist, als dass man da offenbar nicht so in der Lage war, das tatsächlich auszuleuchten, was dann in diesen freien Kameradschaften oder bei der sogenannten Anti-Antifa passiert, immer vorausgesetzt, dass diese Unterlagen nicht vielleicht verschwunden sind. Und das Zweite, was ich noch mehr anschauen konnte, ist ein Bericht des Landesamts für Verfassungsschutz Hessen. Da muss man vielleicht so ein bisschen ausholen, um das verständlich zu machen. Das ist leider so ein immer so ein Nachteil. Das spielt im Kontext NSU eine Rolle, dieses Dokument. Und zwar nach Aufliegen des NSU hat sich ja bundesweit die Frage gestellt, oder es waren ja die Landesämter für Verfassungsschutz massiv im Fokus, weil man sich natürlich gefragt hat, wie kann das eigentlich sein, dass da drei Neonazis mehr oder weniger abtauchen und so viele Taten, so viele Morde begehen können und die Geheimdienste bekommen davon gar nichts mit. Und so hat man sich das auch in Hessen gefragt. Und da hat dann ein Jahr nach Auffliegen des NSU der hessische Innenminister die Abteilung vom Landesamt für Verfassungsschutz Hessen, die dafür zuständig war, einbestellt und hat, wie eine Mitarbeiterin selbst mal beschrieben hat, einen Einlauf verpasst und den Auftrag gegeben, sie mögen jetzt doch nochmal alle Akten auswerten aus dem Bereich Rechtsextremismus seit den 90ern bis 2012, bis zum Zeitpunkt dieses Auftrags. Das heißt aus dem Amt selbst, dass es dabei 1 Million Blatt Papier nochmal umgedreht werden mussten und dass ungefähr 3500 Aktenbände gewesen wären. Und der Bericht, der damals erstellt wurde, sollte sozusagen wiedergeben, was wusste eigentlich das Hessische Landesamt für Verfassungsschutz über den NSU konkret. Also hat man vielleicht Hinweise übersehen, hat man Spuren nicht aufgearbeitet, die direkt zu den eigentlichen Tätern, also zu Mundlos, Bönhard, Schäpe geführt hätten. Aber auch hat man denn insgesamt den Rechtsterrorismus richtig analysiert, richtig aufgearbeitet, welche Informationen hatte man eigentlich auch über Waffen und Sprengstoff in der Szene. Und das Ergebnis dieser langen Prüfung, dass die hat tatsächlich mehrere Jahre dann gedauert, bis sie ganz abgeschlossen war, findet sich eben in einem Abschlussbericht, auf dem ein Aufdruck steht, dass die Einstufung dieses Berichts als geheim mit dem Ablauf des Jahres 2134 endet. Also ursprünglich wollte man mal, dass dieses Dokument 120 Jahre lang geheim bleibt. Auch die, dass es diesen Bericht überhaupt gibt. Ich meine, da ist schon mal so eine Sicherheitsbehörde, die sich sozusagen einer Selbstevaluation unterzieht, wie auch immer genau die dann jeweils ist und wie präzise vielleicht die Behörde selbst sich durchleuchtet, ist dann noch eine andere Frage, aber das gibt es jetzt schon mal und tatsächlich erfährt man als Öffentlichkeit, sozusagen die als Bürgerinnen und Bürger erfährt man davon erstmal gar nichts. Und der Bericht als solches erstmal, dass es ihn gibt, ist bekannt geworden im NSU-Untersuchungsausschuss. Und seitdem hat sich auch vielleicht so ein bisschen so ein Mythos darum gebildet, eben auch wegen diesen 120 Jahren und auch weil manchmal eben auch von den NSU-Akten die Rede ist, wenn dieser Bericht gemeint ist, auch wenn das nicht natürlich nicht die NSU-Akten sind, sondern nur ein Teil davon, wenn man so will. Und es gibt aktuell auch in Hessen, läuft eine Petition, die fordert, diesen Bericht und andere Akten aus Kontext NSU freizugeben und öffentlich zu machen. Und ich glaube, der aktuelle Stand sind 94.000 Unterschriften. Die wird jetzt auch Thema im Landtag werden. Insofern gibt es da auch nochmal jetzt in der Öffentlichkeit Interesse eben daran. Ich konnte eben für während der Recherche des Buches wurden mir Kopien zugespielt von diesem Bericht und ich konnte da einen Blick reinwerfen und tatsächlich ist es ganz interessant, was man da lesen kann, was das Landesamt für Verfassungsschutz selbst über die eigene Arbeit so schreibt. Das ist schon ein relativ vernichtendes Zeugnis, was sie sich da selbst ausstellen. Also sie sagen zwar, es gibt keine Spuren auf den NSU, die wir übersehen haben. Gleichzeitig muss man auch diese Aussage so ein bisschen in Klammern setzen, weil man später erfährt in dem Bericht, dass die Such- und Aussagefähigkeit für bestimmte Akten beeinträchtigt sei, wie es in dieser Sprache heißt. Also konkret, dass bestimmte Sachen in dem Archiv oder in der Registratur gar nicht richtig verzeichnet waren, dass es da doppelte Aktenzeichen gab, dass man manche Sachen gar nicht wiedergefunden hat. Anfangs haben sie gesagt, wir haben 540 Aktenstücke verloren, wir wissen gar nicht, wo die geblieben sind. Einige sind später wieder aufgetaucht, andere konnte man nicht aufklären, was damit passiert ist. Aber besonders spannend ist auch, was sie über die eigene Arbeitsweise sagen. Also die Verfassungsschutzämter sind ja so, wenn man will, zweigeteilt in Auswertung und Beschaffung. Also das sind zwei verschiedene Abteilungen oder zwei verschiedene Aufgaben, die es immer in diesen Ämtern gibt. Die Auswerter sind die praktisch die Informationen analysieren sollen. Und da wurde festgestellt bei dieser Selbstevaluation, dass man häufig überhaupt nicht versucht hat, Informationen zu verifizieren, also nochmal eine zweite Quelle zu finden, ob das tatsächlich zutrifft, was zum Beispiel eine V-Person gemeldet hat. Oder eben, dass es auch häufig nicht gelungen ist, die in einen Gesamtzusammenhang zu stellen und analytisch zu bewerten. Und dass man vor allem, was sicherlich das größte Problem ist, Hinweisen gar nicht nachgegangen ist. Also dass man festgestellt wurde, man hatte Hinweise auf zum Beispiel Waffenbesitz oder Sprengstoff in der Szene, die dann gar nicht weiter bearbeitet worden sind. Und in dem Bereich der Beschaffung, also in dem Bereich, wo die Leute zum Beispiel mit den V-Leuten zu tun haben, wird explizit festgehalten, dass man insbesondere für die 1990er Jahre enorme Defizite hat, schon in der Aktenführung. Und das ist ja tatsächlich ein Jahrzehnt, das für den Rechtsterrorismus heute immer noch von großer Bedeutung ist. Und ich glaube, im Kern macht dieser Bericht auch zwei Dinge deutlich. Zum einen, dass es tatsächlich ein riesiges Sammelsurium an Informationen gegeben hat. Der Bericht teilt sich in zwei Teile auf. Einmal so eine Art zusammenfassenden Teil, wo die Erkenntnisse geschildert werden. Empfänger war ja damals das Ministerium, dem man sozusagen Bericht erstatten wollte. Und einen langen Anhang, das ist so wie eine Art Tabelle, in dem man die Treffer aus den Akten rein kopiert hat, könnte man sagen, die zu dem Thema zum Beispiel Sprengstoff, Waffen oder auch Terrorismusdiskussionen in der Szene, die man da entdeckt hat in den eigenen Akten. Und wenn man das so sich vor Augen führt, sieht man, dass da eben diese Diskussion über Terrorkonzepte, dass eben Neonazis immer wieder versuchen, sich Waffen zu beschaffen oder auch erfolgreich darin sind, dass es einzelne Leute gibt, die sowas propagieren, wie dass man in den Untergrund gehen soll und Ähnliches, dass das tatsächlich ja auch schon angekommen ist in dem Amt, also dass es nicht so ist, dass man wie es ja manchmal so gesagt wird, auf dem rechten Auge blind war, sodass man das gar nicht wahrgenommen habe, sondern dass diese Informationen schon vorgelegen haben. Aber dass man offenbar wohl nicht in der Lage gewesen ist, das entsprechend einzuordnen und offenbar es entweder unterschätzt hat oder aus anderen Gründen der ganzen Sache nicht nachgegangen ist, dass man zum einen dann, dass daraus nichts gefolgt ist und dass das, was ja häufig als der Verfassungsschutz selbst versucht, sich ja häufig als Frühwarnsystem zu beschreiben, dass genau das Gegenteil eigentlich der Fall war, dass man eben nicht frühzeitig gewarnt hat, dass man da eben gerade nicht gehandelt hat. Und das war auch so ein bisschen das Fazit, was das Ministerium damals daraus gezogen hat.
Ja, für mich ist einfach nur völlig unverständlich. Ich meine, genau, beim NSU ist offensichtlich klar, dass der Verfassungsschutz in Hessen oder auch überall versagt hat, aber bei Ernst ein paar Jahre später ja wieder. Also, obwohl es quasi die Verlautbarung gab, ja, wir machen das jetzt ab sofort besser, wir werden jetzt aufpassen, es gab irgendwie so eine Art politischen Druck, alle mussten sich einmal zu äußern, alle sagen, nein, wir machen es alle viel besser jetzt und der Verfassungsschutz wurde umgekehrt, sowas passiert nicht mehr. Wie kann das quasi alle paar Jahre wieder passieren?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube jetzt bei Stefan Ernst ist ja die Situation die oder die, dass der große Vorwurf, der im Raum steht, ist, dass man ihn ja lange auf dem Schirm hatte und dass man dann eben seine Akte geschlossen hat 2015, also sogar just in dem Jahr, in dem er da auf dieser Bürgerversammlung aufgetaucht ist, auf der Walter Lübcke gesprochen hat. Und die Argumentation des Landesamts für Verfassungsschutz ist ja, dass sie sagen, ja, wir mussten diese Akte schließen, weil er war einfach 5 Jahre nicht mehr entsprechend aufgefallen und dann gilt jemand eben als nicht mehr extremistisch und dann ist es eben so die Vorschrift, die Akte zu schließen. Darüber gibt es jetzt eine große Diskussion oder wird es noch eine sehr große Diskussion voraussichtlich geben im Hessischen Landtag, im Untersuchungsausschuss, der nach dem Mord an Walter Lübcke eingesetzt wurde, wo auch genau diese Frage jetzt nochmal im Detail aufgearbeitet wird. Wie kam es eigentlich zu dieser Entscheidung und war das tatsächlich zwingend, dass man nach 5 Jahren die Akte schließt bei jemandem, der so eine lange Karriere in Anführungszeichen hinter sich hat? Und man kann sich natürlich auch gleichzeitig fragen, ob das alleine, dass er noch als Extremist in Anführungszeichen eingestuft gewesen wäre beim Inlandsgeheimdienst, ob das tatsächlich dazu geführt hätte, dass man diese Tat hätte verhindern können, ist natürlich eine hypothetische Frage. Vielleicht wäre man in der Lage gewesen zu erkennen, wer zum Beispiel bei dieser Bürgerversammlung damals das Video produziert hat, mit dem Walter Lübcke bundesweit dann zur Hassfigur gemacht wurde. Das ist aber ja nicht geschehen, wie wir jetzt heute wissen. Aber ja, das ist eine gute Frage. Der Verfassungsschutz in Hessen hat schon damals betont, man habe eben die Arbeitsweise geändert. Man würde inzwischen, die Geheimdienste nennen das häufig dann operativer arbeiten, also mehr tun und nicht nur beobachten und nicht nur Informationen sammeln. Und auch jetzt ist es wieder so, dass gesagt wird, wir reagieren jetzt darauf, dass dieser Fehler passiert ist. In Hessen gibt es jetzt zum Beispiel im Verfassungsschutz eine Einheit, die nennt sich BIA-REX, das ist die Abkürzung, steht für Bearbeitung integrierter und abgekühlter Rechtsextremisten. Soll heißen, wir suchen, oder die, aus Sicht des Amtes sucht man jetzt nochmal nach Personen, die man schon mal kannte, die jetzt aber integriert und abgekühlt sind, so wie es in dieser Abkürzung genannt wird. Also so Personen wie, so ähnlich wie Stefan Ernst, wo man eben fälschlicherweise davon ausgegangen war, er hätte seine Zeit in der Neonazi-Szene läge jetzt hinter ihm und er wäre jetzt einfach nur ein ruhiger Nachbar unter vielen. Und da haben sie inzwischen, so wurde mir zumindest mitgeteilt, dass ich zuletzt nachgefragt habe, schon, ich glaube, über 40 Personen gefunden in den eigenen Akten, die sie schon beiseite gelegt hatten und die sie jetzt wieder zurückholen in den aktiven Bestand, also wieder beobachten wollen. Und außerdem sagt man, wir möchten jetzt in Zukunft besonders relevante einzelne Personen in den Blick nehmen. Das ist so ein bisschen steht, glaube ich, im Kontext auch so ein bisschen dieses Transfer des Gefährdergedankens, den man aus dem Islamismus kennt, wo die Figur des Gefährders ja, glaube ich, viel, viel bekannter schon ist. Also eine Person, die in dem Fall von der Polizeibehörde als jemand eingestuft wird, dem man eine schwere Gewalt hat, zutraut in Zukunft, also noch nichts konkret nachweisen kann, aber von der man ausgeht, die ist besonders gefährlich. Im Bereich Islamismus sind das ja einige hundert, glaube ich, aktuell. Im Bereich Rechtsextremismus waren das lange Zeit so eine Handvoll und die Zahl ist jetzt seit dem Mord an Lübcke, seit Halle, seit Hanau gestiegen. Und ich glaube, da gibt's, kann man beobachten in den Sicherheitsbehörden so eine Art Transfer dieser Logik des oder dieser Figur des Gefährders in den Rechtsextremismus. Und es wird sich natürlich noch zeigen müssen, ob das tatsächlich auch was, welche Auswirkungen das in der Praxis dann hat.
Nochmal auf diese Akten zurückkommend, die du einsehen konntest. Was war genau das so Brisante daran, dass der Verfassungsschutz das für über 100 Jahre wegsperren lassen wollte und damit vielleicht sozusagen dem Aufräumen oder Ausräumen eigener Fehler, die ja offensichtlich sind aufgrund der geschehenen Taten, auch den Weg versperrt hat und auch, um das nochmal sozusagen in Kauf genommen hat, einen gewissen Hohn gegenüber den Opfern, würde ich sagen, der damit ja durchaus verbunden ist.
Also die ursprüngliche Begründung, ich glaube, es ist letztlich begibt man sich so in die Niederung von Richtlinien zur Geheimhaltung, das ist dann irgendwann sehr, sehr trocken und sehr kompliziert, aber was häufig vorgebracht worden ist, ist, dass man gesagt hat, dort sind so viele Informationen enthalten, eben in dem Anhang, den ich beschrieben habe, wo man ja aus einzelnen Akten sozusagen Fundstellen reinkopiert hat, die dazu führen könnten, das ist ja häufig eine Begründung, dass V-Leute in der Szene enttarnt werden können, indem zum Beispiel, wenn da jetzt eine Situation geschildert wird, wo eine Person der anderen Person was erzählt und da waren vielleicht nur drei Leute dabei und das wird öffentlich bekannt, dass der Verfassungsschutz das weiß, dann können vielleicht die Beteiligten an dem Gespräch schnell einen Rückschluss darauf ziehen, wer ist eigentlich der Spitzel. Und das ist sozusagen die Begründung, die häufig gegeben wird, dass man nicht nur die Personen selbst, sondern auch Kinder und Enkelkinder von Spitzeln schützt, indem man so eine lange Einstufung macht. Ich glaube, diese 120 Jahre haben bundesweit bei Leuten für Staunen gesorgt, weil das doch sehr ungewöhnlich ist. Inzwischen ist das auch jetzt auf 30 reduziert worden. Das ist für Geheimdienstakten gar nicht so selten, dass 30 Jahre angegeben wird als Frist, aber die offizielle Begründung, und das erleben wir ja auch zum Beispiel, wenn man kleine Anfragen im Bundestag sich anschaut, wo Themen nachgefragt werden von Bundestagsabgeordneten, wo es um die Arbeit von Geheimdiensten geht, dass dann häufig gesagt wird, wir können das nicht offen beantworten, weil es unsere Arbeitsweise transparent machen würde und damit unterminieren und wir könnten dann nicht mehr weiter handeln. Und hier in dem konkreten Fall war besonders diese Frage der V-Leute im Vordergrund gestanden und sicherlich auch, dass man da zusätzlich zu den eigenen Informationen bekommt ja so ein Landesamt für Verfassungsschutz auch immer noch von anderen Bundesländern Informationen geschickt und die wurden auch mit ausgewertet. Und da gibt es dann wieder offenbar komplexe Sachen zu beachten. Wenn man Informationen von anderen Geheimdiensten bekommt, muss man denen ja zusichern, dass man sie schützt und so weiter. So wurde es immer beschrieben, dass das der Grund sei. Das hätte natürlich aus meiner Sicht hätte das natürlich auch eine politische Entscheidung sein können, dass man sagt, wir machen zumindest die Teile, die diese Gefahr nicht haben, öffentlich, zum Beispiel diesen eher zusammenfassenden Teil. Das wäre natürlich, hätte man natürlich politisch sicherlich so entscheiden können, ja.
Weil ich finde, das, was du jetzt so ein bisschen als Ergebnis von den Akten schilderst, dass man quasi in der Lage zwar war, Informationen einzuholen, auch wenn man die teilweise so nicht durch eine erneute Quellenprüfung hat absichern können, aber dass man quasi nicht in der Lage war, da adäquat darauf zu reagieren, weil man irgendwie nicht mehr hinterhergekommen ist. Ganz blöd gesprochen ließe sich das ja sozusagen im Sinne dieses Amtes auch politisch instrumentalisieren. Dahingehend, dass man sagt, na, man ist unterbesetzt und man muss jetzt irgendwie nochmal aufstocken, weil da, was weiß ich, da ist der Fehler, so der Verfassungsschutz. Mhm. Trotzdem macht man es aber nicht, trotzdem hält man die Sachen unter Verschluss. Warum ist das so?
Ja, ist, glaube ich, letztlich eine Frage, die ihr wahrscheinlich besprechen müsstet mit dem Pressesprecher des Landesamts für Verfassungsschutz Hessen. Kann ich nur eingeschränkt beantworten. Ich glaube, dass ein Teil dieses Verhaltens auch jetzt mit dem Umgang mit den Informationen, die man so sammelt, auch ein bisschen in der Logik von Geheimdiensten liegt, dass man eben immer das Gefühl hat, man hat besser, es ist besser informiert zu sein, als zu früh was zu tun, weil man dann immer riskiert, dass diese Zugänge versiegen. Wenn man jetzt das Beispiel von vorhin nimmt, wenn man jetzt mitbekommt, diese drei Leute diskutieren Sachen, die sich vielleicht im Bereich der schon bewegen, wo Straftaten begangen werden, dann gibt es sicherlich immer diese Abwägung, will man jetzt zur Polizei gehen und sagen, hey, wir haben mitbekommen, da läuft irgendwas, aber sobald die dann eingreifen, wird denen klar, okay, der Dritte in der Gruppe ist sozusagen der immer mit den Behörden redet. Und da gibt es, glaube ich, immer so diese Tendenz oder dieses, das lässt sich, glaube ich, in vielen Fällen beobachten bei Geheimdiensten, diese Tendenz, dass man eben sagt, es ist besser, wir sind informiert oder wir können das vielleicht sogar steuern, indem wir Einfluss nehmen auf diese Personen, als dass man eben riskiert, dass das aufliegt und dann man nichts mehr weiß. So, ich glaube, diese Tendenz oder dieses Grundprinzip, dieses ist auch immer wieder im Kontext NSU-Untersuchungsaufschüsse aufgetaucht.
Na, ich glaube, genau, das wäre quasi eine Erklärungsmöglichkeit, glaube ich, die davon auch, also die das oft als dann so eine strategische Abwägung und wir können nicht, wir sind vielleicht auch, wir haben nicht die richtigen Leute, um das richtig auszuwerten, weil ich finde ja, der wichtige Satz von dir ist ja auch, es gab mega viele Infos, aber irgendwie ist daraus nichts gefolgt. Und eine Erklärung wäre genau das, was ich gerade meinte. Und die andere, glaube ich, wäre ja auch sowas wie, naja, wir haben das absichtlich gemacht, weil wir die Strukturen nicht schwächen wollten. Und für die NPD ist das ja ein absoluter Glücksfall, dass so viele V-Leute da in den obersten Gremien sind, weil sie nicht verbietbar ist. Aber man weiß, wer die Politik eigentlich macht. Ob das jetzt V-Leute sind oder die Nicht-V-Leute, das scheint ja unterscheidbar zu sein. Oder zumindest wenn der ein Drittel des Ladens oder weiß auch, also so viele Leute da aktiv sind, so viele V-Leute in der Politikgestaltung der NPD, ist ja auch die Erklärung und vor dem Hintergrund, wie der Verfassungsschutz entstanden ist, aus alten Nazis und sich den quasi bestimmte Denkmuster weiter transportieren, ja auch durchaus immer zu berücksichtigen, dass Leute das dann auch nicht wollen, dass dann diese bestimmte Struktur beschädigt wird, sondern man schreddert das, es wird falsch abgeheftet, nochmal ein neues Aktenzeichen. Und ich meine, es gibt wahrscheinlich sehr, sehr viele Möglichkeiten der Sabotage, wenn man rechte Strukturen auch schützen möchte im Verfassungsschutz. Und deswegen quasi wahrscheinlich da eigentlich so eine Art, so ein Konflikt ist zwischen unterschiedlichen Leuten. Warum gehen sie zum Verfassungsschutz? Die einen, um die Nazis zu stärken, die anderen, weil sie das irgendwie die Demokratie verteidigen wollen. Und die sich dann, so wie es scheint, ein bisschen, ja, so ein Spannungsverhältnis. Also das wäre jetzt ein bisschen meine Interpretation vor der, also meine Parallelinterpretation, warum ich auch denken könnte, also warum man auch denken könnte, dass da nichts passiert ist. Und ich finde, was ich da immer noch ein Ereignis finde, was nicht zu unterschätzen ist, ist ja quasi Christian Wulff, dass der abgesägt wurde. Nach dem NSU hat er sich ja wirklich relativ glaubhaft dahingestellt und meinte so, jetzt räumen wir wirklich mal auf mit unseren Geheimdiensten, wir wollen jetzt wirklich wissen, was da passiert ist. Ein paar Monate später hatte er dann eine Kleinigkeit und musste zurücktreten und alles mögliche anderes auch noch versandet. Und ich glaube, genau, es gibt halt quasi diese Frage von, wie wird bewusst weggeguckt und wie wird nicht absichtlich. Ne? Das ist, was, glaube ich, im Verfassungsschutz beides eine Rolle spielt. Weil es wäre schön, wenn man einfach nur sagen könnte, dass die einfach zu dem nicht ausgebildet sind. Da müsste man einfach die Leute besser ausbilden, besseren Studium, keine Ahnung, was die wahrscheinlich auch noch nebenbei machen. Aber das, glaube ich, scheint mir gar nicht ausreichend zu sein. Weil in der Konstitution des Verfassungsschutzes selbst das schon angelegt ist, irgendwie auch immer die Strukturen, die man überwacht, mitzugestalten. Und auf diese fördern. Und ich finde, gerade beim NSU hat man ja oft gesehen, dann kriegt der NSU einen Tipp aus den Staatsorganen, hey, hier, dieser Waffendeal und so, wir wissen noch nicht, ob wir, ihr kriegt dann Geld für den, auch bestimmte Anschaffungen. Und ja, also ich finde es manchmal wirklich ununterscheidbar zwischen Förderung und Überwachung und letztlich quasi auch gegen diese rechten Strukturen vorzugehen vom Verfassungsschutz selbst, dass sich das so alles so vermischt.
Ja, wahrscheinlich ist es eine komplexe Frage, wie sich das dann immer vermischt im Einzelnen. Und ich glaube, man tut wahrscheinlich gut daran, das dann sich auch immer im Einzelfall genau anzugucken und auch die Frage, was lässt sich dann jeweils belegen und was nicht, weil es ist ja dann auch immer letztlich so ein bisschen schwierig, wenn man in den Bereich der Spekulation kommt. Also finde ich zumindest jetzt aus journalistischer Sicht immer ein bisschen heikel, wenn man sich dann auf das letztlich auf einem Gebiet begibt, wo man nicht so viele gesicherte Informationen hat, sondern eben viel vermuten muss. Aber ja.
Absolut. Also ich glaube auch, das war gar nicht ein Vorwurf an das Buch oder so.
Ach so, nee. Aussage. Oder auch sonst gerne.
Genau, auch nicht von Journalismus, sondern genau, das ist dann quasi, also ja, das ist dann auch noch eine andere Frage, die dann anders gesichert ist natürlich. Und viele politische Akteure ja auch keine Zeit haben, diese 1 Million Akten nochmal durchzugucken, auch wenn sie bekommen würden. Und genau, ich meine nur, dass es doch eher immer noch eine Sache ist, die man mitbedenken muss und auch an teilweise ja auch durchaus dann auch immer mal wieder bestätigt wird, dass es auch so gelaufen ist. Also genau, mich interessiert noch so ein bisschen, also mir scheint irgendwie Hessen ein bisschen spezifisch zu sein. Rechtsextremismus, Verfassungsschutz, NSU, Lübcke, das ist ja irgendwie alles kein Zufall, dass das alles in Kassel und in Umgebung passiert. Und genau, hast du da durch die Akten oder hast irgendwie andere Informationen, die du quasi nochmal sagen könntest? Also was gibt es irgendwas, was diese Region Nordhessen so spezifisch macht, dass da irgendwie alles zusammenkommt? Ich weiß nicht, wo ist die Kiesewetter erschossen worden?
In Heilbronn.
Wo ist Heilbronn?
Baden-Württemberg.
Aber nicht mal mit Temme, NSU, Ernst. Also
ja,
das kann ja kein Zufall sein.
Also, ja, es ist eine schwierige Frage, finde ich, inwiefern das so hessische Spezifika sind. Ich meine, es ist eine Frage, die einem immer wieder gestellt wird, jetzt gerade auch in den letzten Jahren. Wir haben ja jetzt in Hessen eben den Mord an Walter Lübcke gehabt. Kurz danach war eine Tat, die, glaube ich, schon wieder so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Also ein rassistischer Mordversuch in Wächtersbach, in einer kleineren Stadt in Hessen, wo ein Mann auf offener Straße auf einen Eritreer geschossen hat und ihn schwer verletzt hat und sich danach selbst erschossen hat und eben Hanau danach. So dass man sich schon immer wieder die Frage stellt, was ist eigentlich los in Hessen? Hinzu kommt ja auch noch der sogenannte Polizeiskandal, also die ganzen Ermittlungen, die nach diesen Drohschreiben, die mit NSU 2.0 unterschrieben sind, losgegangen sind und eben in die Polizei selbst geführt haben. Ich tue mich ehrlich gesagt bis heute immer ein bisschen schwer, die Frage präzise zu beantworten, was das genau mit Hessen zu tun hat. Ich glaube, häufig gibt es vielleicht auch diese Überraschung, dass man denkt, Hessen ist jetzt auch nicht gerade bekannt als Schwerpunkt der Neonazi-Szene. Ist jetzt nicht irgendwie wie lange Jahre zum Beispiel Sachsen ja häufig so als der Schauplatz gehandelt wurde. Vielleicht liegt es auch mit daran, dass man Hessen häufig mit den Großstädten assoziiert, vielleicht mit Frankfurt insbesondere, wo natürlich die Neonazi-Szene eigentlich gar keine Rolle spielt oder vielleicht nicht mal richtig existent ist in dem Sinne. Aber es gibt eben in Hessen auch große ländliche Regionen und auch Nordhessen zählt da vielleicht dazu, wo es schon seit Jahrzehnten Kontinuitäten gibt, auch in der extremen Rechten, wo eben so Schwerpunkte entstanden sind. Es gibt ja auch in Hessen noch kommunale Mandate der NPD. Das hat einmal kurz für Aufsehen gesorgt, weil vor nicht allzu langer Zeit da ein NPD-Mann mal zum Ortsvorsteher gewählt worden ist und sowas. Da wurde das, glaube ich, auch bundesweit ein bisschen wahrgenommen. Also diese regionalen Schwerpunkte gibt es insbesondere im ländlichen. Und ich glaube, Nordhessen, Kassel ist eben seit vielen Jahren so ein Schwerpunkt gewesen. Das liegt ja auch nicht so weit weg von Niedersachsen und nicht so weit weg von dem Aktionsradius von Thorsten Heise, der ja auch eine, sagen wir, vielleicht die eine der wichtigsten Figuren in der militanten Neonazi-Szene der letzten Jahrzehnte ist. Und so hat sich da ja eben so eine Gruppe, oder nicht Gruppe, sondern eigentlich ein Milieu gebildet dort oben, das eben über viele Jahre konstant ist, aber der Eindruck ist jetzt nicht, wenn man dann zum Beispiel in Kassel vor Ort ist, dass das eine Stadt ist, die von den Neonazis geprägt wird oder dass die dort auf der Straße eine massive Präsenz haben, aber es gibt eben konstante Personen, die dort seit vielen, vielen Jahren aktiv sind und eben auch einzelne Leute, die auch bundesweit eine große Rolle spielen. Also wenn man nochmal an das Combat-18-Verbot denkt, das ja auch nach dem Mord an Walter Lübcke dann kam, dann war ja auch eine der Personen, die Behörden zu den Anführern von Combat 18 Deutschland gezählt haben. Jemand, der eben ja viele, viele Jahre lang da in Nordhessen, der Nähe von Kassel gewohnt hat. Und auch jemand, den Stefan Ernst kannte aus seiner Zeit in der Szene. Insofern gibt es diese Kontinuität und die Figur, die du jetzt angesprochen hattest, Andreas Temme, den Mitarbeiter des Landesamts für Verfassungsschutz, der am Tatort war, als der Mord an Halit Yozgat passierte oder zumindest kurz davor. Das ist auch bis heute umstritten und auch nicht so ganz geklärt oder ungeklärt, warum er dort war und was er da genau gemacht hat. Er taucht jetzt auch wieder in dieser aktuellen Geschichte zumindest am Rande auf, weil er derjenige war, der die erste oder eine der frühen Akten über Stefan Ernst angelegt hat, als er da auftauchte in den 2000ern bei der NPD. Und später, als er versetzt wurde aus dem Verfassungsschutz, ist er ins Regierungspräsidium versetzt worden, wo damals eben Walter Lübcke der Chef war. Im Moment gibt es jetzt darüber hinaus keine Verbindungen, die sich da ziehen lassen zwischen der Figur und der Tat. Aber es ist natürlich hat es auch wieder für Aufsehen gesorgt, weil er da wieder aufgetaucht ist. Ja. Ich glaube, es ist keine besonders zufriedenstellende Erklärung, warum Hessen. Ich befürchte auch, dass in anderen Regionen in Deutschland, wenn man sozusagen ranzoomt, man ganz ähnliche Phänomene erkennen kann. Man könnte sicherlich auch in Hessen noch mal länger in die Geschichte zurückblicken. In Hessen war es ja auch so, dass in den 90er Jahren die CDU einen sehr, sehr starken, sehr rechten Flügel hatte. Man kennt vielleicht noch diese Unterschriftenkampagne, die damals im Wahlkampf von Roland Koch, dem späteren Ministerpräsidenten, eine Rolle gespielt hat gegen die doppelte Staatsbürgerschaft. Das wird häufig angeführt als eine Situation, wo Teile der hessischen CDU eben ganz offensiv auf so einen Wahlkampf gesetzt haben, der sich eben auch weit nach rechts öffnet. Da sind auch Figuren aufgetaucht wie Martin Hohmann, der heute für die AfD im Bundestag sitzt, damals der eben aus Fulda kommt, aus Hessen. Das gehört vielleicht auch ein bisschen in diese Diskussion mit rein, aber ich habe leider keine so eine ganz abschließende These zu, warum immer wieder Hessen. Muss ich leider so ein bisschen enttäuschen.
Na, ich wünsche mir ein neues Buch von dir.
Immer wieder Hessen. Herrlich.
Nordhessen. Also ich glaube, ich finde das schon interessant, was du sagst. Und vielleicht ist das auch erstmal jetzt die Antwort, ne? Aber ich glaube schon, dass es sich wirklich lohnt, nochmal so wirklich zu. Also du hattest es schon gesagt, diese Kontinuitäten, diese Koryphäe des Nazi-Terrors, der da in Niedersachsen in der Nähe wohnt und eine spezifische rechte CDU vielleicht. Und also ich meine, das sind quasi alles Momente, die man wahrscheinlich nochmal einbeziehen müsste. Und warum dann, also ich meine, klar, Nordhessen ist wahrscheinlich eher sowas wie strukturschwach.
Ja.
Wenn ich das richtig verstehe. Und etc. etc. Ne? Also es hat ja auch irgendwie einen Grund, warum das in Sachsen dann vielleicht stärker ist oder dann warum das in Halle vielleicht passiert ist. Es gibt ja sehr irgendwie, klar, es gibt überall Nazis, aber warum sie an bestimmten Orten direkt sind, und das ist ja auch, glaube ich, noch eine Frage, die beim NSU noch ein bisschen offen ist, warum genau diese Orte und warum genau diese Orte?
Ja.
Also in den jeweiligen Regionen. Und ja, das ist schon, finde ich, noch einfach eine offene Frage, die ziemlich interessant wäre zu klären. Und ich glaube, diese ganze Debatte über wie schlimm Nazis im Osten wüten, verdeckt halt so ganz andere Strukturen, wie die denn auch jetzt in Hamburg oder mal in Kassel oder so sind.
Ja.
Oder in Hessen sind. Das ist ja auch ein bisschen ja natürlich die Strategie davon, den Osten zu verteufeln, dass man die eigenen Probleme in Westdeutschland dann nicht mehr so groß erscheinen.
Ja, klar. Also ich denke, da muss man immer gucken, wie sich das regional genau ausprägt und welche Unterschiede das dann genau sind, was für Auswirkungen das auch hat, ob das dann sich tatsächlich so in so einer Dominanz auf der Straße zeigt oder eher in so einer, wie ich jetzt in Kassel beschreiben würde, in einer letztlich vielleicht überschaubaren Szene, die aber über Jahre eben so eine Kontinuität hat und wo einzelne Personen eben ja bundesweit eine Rolle spielen in besonders militanten Strukturen. Und du hast es eben auch angesprochen, also die Frage, wieso wurde eigentlich Kassel ein Tatort des NSU, also ist ja auch bis heute nicht abschließend oder überhaupt nicht geklärt, wenn man es so beschreiben will. Es war ja die Tat in Dortmund war nur 2 Tage davor, danach Kassel, und wir wissen einfach bis heute nicht, wieso haben die Täter sich für dieses Internetcafé entschieden, in dem damals Halit Yozgat arbeitete, der 21 war, als er ermordet wurde. Und das ist sicherlich eine Frage, wo man ja immer als eine mögliche Antwort sagt, vielleicht gibt es eben vor Ort Leute, die unterstützt haben, Leute, die ausgekundschaftet haben oder die aus irgendeinem Grund Kassel sozusagen angeboten haben als Tatort. Aber wir wissen es eben leider nicht.